NBA-Tauchgang. Heute bei uns im Fokus die Lineups der heißesten Teams im Osten. Sind die Raptors das beste Team der Liga? Kann sich Boston nach diesem 7-Spiele-Run langsam wieder entspannen? Und die Indiana Pacers, zweitbestes Defensiv-Rating der NBA. Was ist da noch drin? Hört mal rein. Ahoi!
Ei, ei, Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA-Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight reel play. Oh, talk about creativity. Where'd that come from?
Ahoi und herzlich willkommen zum NBA-Tauchgang. Auch in dieser Woche sind wir wieder für euch da, das Beste vom Besten aus der NBA. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle, dass ihr an unserem Gewinnspiel teilgenommen habt. Auf Facebook haben sich Leute den Mund fusselig getippt. Das kann man, glaube ich, so nicht sagen, aber sie haben auf jeden Fall teilgenommen, partizipiert. Auch über WhatsApp haben uns Nachrichten erreicht. Und Arne, ich muss auf jeden Fall sagen, es gibt keine Tipps in der Western Conference, wo ich sagen würde, nee, auf keinen Fall. Sondern ich muss immer denken, ja, die Teams, die du reintippst, die kommen schon rein. Aber dann siehst du die Teams, die dann nicht in den Playoffs sind, laut demjenigen, der es oder derjenigen, die es gerade getippt hat. Und es ist einfach schwierig, oder? Schwierige Sache.
Ja, ich hatte es ja letztes Mal auch angedeutet, wie schwer es mir gefallen ist. Und klar, das ist jetzt auch so ein bisschen Raterei. Man muss einfach sehen, wie es sich entwickelt. Eine Sache, die mir bei den Sachen, die auf Facebook geschrieben wurden, direkt ins Auge gestochen ist, war von Robin Golze. Wie könnt ihr es wagen, gegen die Spurs zu tippen? Das ist seit Jahren mit unseren Jungs, wenn wir über die NBA reden, immer das Credo gewesen. Tipp nie gegen die Spurs. Und jetzt haben wir es tatsächlich getan. Sie sahen ja in letzter Zeit auch wirklich richtig schlecht aus, aber jetzt genau nachdem er das geschrieben hat und ich gedacht habe, ja, vielleicht hat er doch noch recht und die Spurs mit Popovic kriegen das doch irgendwie wieder hin und dann gewinnen sie 4 Spiele hintereinander gegen die Lakers mit 133 zu 120, High Scoring Game. Mhm. Das ist die Art und Weise, wie die Spurs die Saison hauptsächlich gewinnen müssen, weil die Defense ja eigentlich so schwach ist, aber dann gegen die Jazz gewonnen, gegen die Suns gewonnen und dann noch ein richtig starker Sieg gegen die Clippers. Mit 125 zu 87, da muss man sich schon jetzt gerade echt fragen, was mit den Clippers los ist, denn die haben dann auch gleich noch eine richtige Klatsche gegen die Raptors eingesteckt. Mhm. Aber ja, die Spurs haben sich da doch imposant zurückgemeldet. Und was aber in der Western Conference eben gerade der Fall ist, da gewinnen die 4 Spiele hintereinander und sind trotzdem nur auf dem 10. Platz. In der Eastern Conference ist man mit vier Siegen in Serie direkt wieder wahrscheinlich in den Playoffs, wenn man auf dem 12., 13. Platz ist.
Ja, und es zeigt sich auch in dieser Saison sehr stark. It's a game of runs. Nicht nur während des Spiels die Runs, die hin und her gehen, sondern auch im Laufe der Saison dieses 4-5 Spiele hintereinander gewinnen auf der einen Seite und dann wieder 4-5 verlieren. Das ist ganz häufig zu sehen. Es ist gerade aktuell wieder so. Aber ich muss dir recht geben, gegen die Spurs zu tippen, ist auch eigentlich immer gegen mein Bauchgefühl. Aber bei mir setzt sich da ein bisschen das Rationale durch an der Stelle, wo ich sagen muss, die Spurs haben im Vergleich zu den anderen Teams, die in der Western Conference derzeit auftauchen, für mich auch nach diesem Run nicht das Format, was andere Teams da aufs Feld legen. Aber auf keinen Fall würde ich mich wundern, wenn sie die Playoffs schaffen. Ansonsten ist in der letzten Woche natürlich auch eine ganze Menge in den Spielen passiert. Wer reingeschaut hat, hat vielleicht beobachtet, dass drei Teams, die ich jetzt als Contender einstufen würde, auch direkt gegeneinander gespielt haben. Und zwar die Golden State Warriors natürlich, der Titelverteidiger, die Toronto Raptors, die absolut heiß sind, und die Milwaukee Bucks rund um Giannis Antetokounmpo, der natürlich auch völlig durchdreht in der Saison. Und es ging eigentlich los am 7.12. mit dem Spiel Golden State gegen Milwaukee, und die Warriors schlagen die Bucks relativ easy mit 105 zu 95 in Milwaukee und haben nicht mal Draymond Green dabei. Also erstmal ein Ausrufezeichen an der Stelle. Am 10.12., also 3 Tage später, schlagen die Bucks dann die Raptors in Toronto mit 104 zu 99. Und beide Teams waren jetzt meines Erachtens nahezu voll besetzt. Kawhi war auf jeden Fall mit dabei. Und die Bucks in der Schlussphase mit viel Spacing, total gutem Ball-Movement, also nochmal alles gezeigt, was sie diese Saison auszeichnet und auch im Vergleich zur letzten Saison. Und am Ende dann mit einem freien Dreier von Malcolm Brogdon, der mehr oder weniger der Dagger war. Sehr spannend das ganze Spiel, was eine Randnotiz dabei, was ich faszinierend finde, ist, wie die Brook Lopez einsetzen und wie der Typ Dreier schießt. Das ist ja nicht nur, dass er die Dreier schießt, der schießt ja Step-Back-Dreier per excellence. Es ist wirklich stark. Ich hatte das Gefühl, bei dem Lakers zuvor ist er ist ja schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast und so ein bisschen in der Schattenseite seiner Karriere angekommen. Aber um im Thema noch zu bleiben, am 12.12., also nochmal zwei Tage später, dann die Toronto Raptors gegen die Golden State Warriors, da schließt sich dann der Kreis. Und auf sehr interessante Weise, Toronto kommt aus einem Back-to-Back und schlägt die Warriors in Oakland ohne Kawhi, super souverän. Die Warriors mit schwachen Quoten, vor allem von der Dreierlinie, da ging überhaupt nicht viel. Und für die Toronto Raptors ein sehr beeindruckender Sieg.
Ja, meiner Meinung nach war das der beste Sieg in dieser Saison von irgendeinem Team. Also die Toronto Raptors haben ja in der Nacht vorher gegen die Clippers gespielt. Also es war ein Back-to-Back. Sie haben gegen die Clippers ohne Kawhi gespielt. Dann auch ohne Kawhi gegen die Warriors. Haben in Oakland ganz locker gewonnen. Völlig souverän das Spiel in allen Bereichen dominiert. Und das war einfach schon vom Spielverlauf her so, wie ich die Teams gerade einschätze. Also es ist eigentlich genau so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ohne Kawhi, das hat mich sehr gewundert. Das war schon beeindruckend. Aber die Tiefe der Toronto Raptors und diese Vielseitigkeit, die macht den Warriors doch sehr zu schaffen. Und was ich, als ich das Spiel gesehen habe, die ganze Zeit gedacht habe, ist, die Warriors sind einfach ein Team, das sehr, sehr top-heavy ist, und wenn die gegen Teams spielen, die nicht so gut sind, dann reicht dieses Talent, das sie da haben, einfach aus. Dann können sie die Spiele trotzdem gewinnen. Aber ich sage es schon seit Jahren und immer wieder gerne, beim Basketball, da gewinnt halt die bessere, die talentiertere Lineup, die man aufs Feld stellen kann. Und ganz viele Spiele in der Regular Season, in den Playoffs muss man dann mal gucken, da ist es dann auch teilweise wieder anders. Aber in der Regular Season, da ist es eben so, dass ganz oft die Spiele in den Phasen entschieden werden, Ende erstes Viertel, Anfang zweite Halbzeit oder am Ende vom dritten Viertel, wenn die Teams dann eben so ein bisschen müde werden und dann eben die Bank-Lineups aufs Feld kommen, wer da dann eben die Nase vorn hat und wer da eben das Spiel dann für sich entscheiden kann. Denn fünf Starter allein können nicht alles alleine machen. Und wenn man dann eben die ganze Zeit mit frischen Leuten kommt, die Druck machen, die gute Plays machen, die einen guten Basketball spielen, dann ist das einfach schon in der Regular Season, wo so viel gespielt wird, ein krasser Vorteil. Und da sind einfach die Raptors gerade wahrscheinlich das beste Team der Liga mit der tiefen Bank. Und das hat man in dem Spiel auch gesehen. Also zum Beispiel im zweiten Viertel. Eine so eine Situation, die ich da meine, ist zum Beispiel, die Warriors spielen mit Kevin Looney, Kevin Durant, Jonas Jerebko, Quinn Cook und Steph Curry. Und die, und die Raptors haben gegen Looney Ibaka, gegen Durant Siakam, gegen Jerebko CJ Miles, gegen Cook Lowry und gegen Curry Green. Das ist einfach schon ein krasser Vorteil gewesen für die Raptors in dieser Phase, und das war meiner Meinung nach auch die Phase, in der sie die Führung das erste Mal etabliert haben und dann auch das ganze Spiel über gehalten haben. Und ja, die Warriors waren eben in den letzten Jahren mehr oder weniger das, was die Raptors jetzt sind. Nur über die Jahre, wenn man so lange oben ist, ist es eben sehr schwer, das zu halten.
Und ja, langsam dünnt das Team aus. Ne? Es ist wirklich ein Trend, der sich bei vielen Teams, die jetzt lange oben waren, immer so durchgesetzt hat. Ne? Also ob das jetzt Miami war, ob das Cleveland war. Teams, die halt an der Spitze sind, die dann einfach über die Jahre ein bisschen ausdünnen. Das ist etwas, was natürlich auch die Konstellationen mit dem Markt und Verträgen und allem dann mit sich bringt. Das ist dann häufig nicht aufzuhalten. Ich fand vor allem interessant, dass die Warriors nicht nochmal diesen Run in diesem Spiel starten konnten. Das ist jetzt schon mal gesagt. So richtig sind die Warriors nicht mehr zurückgekommen, nachdem die Führung erstmal etabliert war. Ich glaube, die haben es nochmal so auf 12 und auf 10 Punkte geschafft, aber nie so richtig Single-Digit mehr. Jedenfalls kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
Nee, die Führung wurde aufgebaut und dann eigentlich die ganze Zeit so gehalten und ausgebaut.
Und das fand ich halt schon sehr beeindruckend, halt, weil ohne den Teamleader in Kawhi jetzt auf dem Feld zu haben, natürlich hat Lowry das super übernommen und da gespielt wie ein Superstar. Aber das zeugt schon natürlich auch von einer Mentalität und von Selbstbewusstsein von dem Team, da so einen Runner eben auch nicht mehr zuzulassen. Ne? Und das musst du auch erstmal hinkriegen, egal wie die Lineups aussehen, da Steph Curry, Klay Thompson und Kevin Durant eben nicht ins Rollen lassen zu kommen. Vielleicht war jetzt auch ein bisschen einfach die Tagesform dabei mitentscheidend, dass einfach da jetzt niemand dabei war, der irgendwie einen richtig heißen Tag hatte. Aber es ist schon mal ein großes Ausrufezeichen, was wir hier hinter die Toronto Raptors setzen müssen. Und ich glaube, mit denen ist im Osten sehr, sehr, sehr zu rechnen.
Ja, also zu dem Spiel muss man auch sagen, dass die Warriors nicht getroffen haben. 6 von 26. Ja. Da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, wenn die Warriors getroffen hätten, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Oder wenn die Warriors ihre normalen Trefferquoten gehabt hätten. Aber die Toronto Raptors haben auch nicht getroffen. Also die Raptors haben 9 von 28 Dreier. Und die Warriors haben 6 von 26. Also gar nicht so ein großer Unterschied. Und dann waren es eben andere Faktoren. Zum Beispiel haben die Raptors 8 Rebounds mehr geholt. Sie haben 8 Turnover weniger gemacht. Und sie sind öfter an die Freiwurflinie gekommen und haben ihre Freiwürfe fast alle getroffen, 16 von 19. Und in dem Spiel war einfach auch auffällig, dass die Warriors nicht so wirklich viel Playmaking zum Korb gemacht haben. Also wenig In and Out. Einfach wenig Penetration zum Korb. Steph Curry hat ein ziemlich schwaches Spiel gemacht. 3 von 12, 2 von 8 Dreier. Klay Thompson hat auch seine Saisonform von der Dreierlinie so ein bisschen fortgesetzt mit 0 von 5. Also da war schon wenig bei den Warriors zu sehen, was sie so eigentlich auszeichnet. Aber das haben die Raptors ihnen eben auch dann teilweise weggenommen. Ne? Und bei den Raptors ist es eben so, dass sie eine gute Defense spielen. Aus den Turnovern haben sie viel gemacht. Und die spielen einfach mit Serge Ibaka auf dem High Post und mit Kyle Lowry im Pick and Roll eigentlich ständig Richtung Korb. Haben da sehr, sehr viel Richtung Korb auf die Beine gestellt. Und daraus ergeben sich dann eben bessere Dreier und generell bessere Würfe. Und das sah schon ziemlich beeindruckend aus. Danny Green hat auch ein gutes Spiel wieder gemacht.
Ja, sah definitiv gut aus. Und wir haben ja schon ein, zwei Mal über die Raptors gesprochen und sind da schon ein bisschen auch ins Detail gegangen, wie die Mannschaft so aufgebaut ist und dass sie einfach sehr gute Rollen aufgeteilt haben. Ich finde es einfach, auch wenn es im Vergleich zur letzten Regular Season, also aus dem letzten Jahr, gar nicht jetzt ein großer statistischer Unterschied ist, was jetzt einfach die Siege angeht, etc., finde ich es einfach vom Blick aufs Spiel noch beeindruckender, weil einfach für mich noch so viel Potenzial nach oben da ist und auch einige Umstellungen offensichtlich stattgefunden haben, auch durch den Coachingwechsel und jetzt mit Nick Nurse, der die Geschäfte da übernommen hat. Scheinbar sind es auch die richtigen Stellschrauben, die da gedreht worden sind, oder?
Ja, also auf den ersten Blick sieht es ja so aus, als wenn gar nicht so viel verändert worden wäre. Aber wenn man sich die Advanced Stats und die Lineups mal anguckt, dann ist es doch schon eine ganze Menge. Und dann ist das Team doch eigentlich schon ziemlich auf den Kopf gestellt dieses Jahr. Ich habe es mir jetzt nochmal einfach ganz genau angesehen, weil ich ja schon gesagt hatte, dass die Bank bisher nicht so richtig in Tritt gekommen ist. Und in der letzten Saison war die Bank ja von den Raptors so unglaublich. Und also eine ganz wichtige Änderung, und wir haben es ja auch schon öfter angesprochen, ich habe da jetzt nochmal die Zahlen dazu rausgesucht. Serge Ibaka war in der letzten Saison der Power Forward in der Starting Five. 87% seiner Minuten hat er auf Power Forward gespielt und er hat alle Spiele auf Power Forward gestartet. Und diese Saison spielt er 3% auf Power Forward und 97% auf Center. Also er ist der Starting Center geworden. Dadurch ist Jonas Valanciunas der Bankcenter geworden, was letzte Saison Jakob Poeltl war. Und Valanciunas ist jetzt eben der Backup Center, was ein großes Upgrade ist, denn Valanciunas kann gegen Second Units richtig aufräumen. Da gibt es kaum jemanden, der ihn stoppen kann. Also das bedeutet, die Center-Rotation hat sich einfach schon mal dramatisch verbessert. Zudem ist Serge Ibaka einfach zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere viel besser darin, Center zu verteidigen. Und das hat seinem Spiel einfach sehr, sehr gut getan. Mhm. Und dann, was das eben noch bewirkt hat, ist, dass Pascal Siakam viel mehr Minuten spielen kann auf der Power-Forward-Position. Denn Pascal Siakam war in der letzten Saison Bankspieler. Jetzt spielt er genauso wie in der vergangenen Saison 98% seiner Minuten auf Power-Forward, bekommt aber viel mehr Zeit und kann sein Potenzial entfalten. Und dazu kommt eben, dass Ibaka und Pascal Siakam super, super gut funktioniert. Und was das aber jetzt nach sich zieht, dass Siakam in die Starting Lineup gegangen ist und dass Poeltl nicht mehr da ist und Valanciunas in der zweiten Fünf ist, das ist eben, dass die Bank, für die Siakam eben super wichtig war, nicht mehr so stark ist wie in der letzten Saison und dafür die Starting Five unglaubliche Zahlen liefert. Also in der letzten Saison war es so, dass die Starting Five teilweise negativ war. Also es ist schon eigentlich echt krass. Ich habe jetzt einfach einmal die Zahlen da, die On-Off-Zahlen. Kyle Lowry in der vergangenen Saison minus 0,9, diese Saison plus 20,8.
Das ist schon ein Unterschied.
Jonas Valanciunas, okay, der ist jetzt auf die Bank gegangen, aber der hatte in der letzten Saison minus 3,8, jetzt hat er minus 4,8. Mhm. Also der war auch minus. Dann DeMar DeRozan minus 2,7, ist jetzt nicht mehr da. Serge Ibaka minus 2. Und da kann man schon sehen, in der vergangenen Saison war die Starting Five der Toronto Raptors eine Minus-Lineup. Alle Spieler. Ja. Also nicht nur, wenn sie zusammen gespielt haben, sondern insgesamt waren die Spieler Minus-Spieler. Wahnsinn. Und in dieser Saison, Kyle Lowry ist von minus 0,9 auf plus 20,8. Pascal Siakam, den nenne ich jetzt einfach mal als Starting Five-Spieler dazu, ist von plus 4 auf plus 18,3. Danny Green kommt von den Spurs zu den Toronto Raptors rein und macht den besten Wert on-off des gesamten Teams mit plus 28,3. Und der war eine Beigabe in diesem Trade. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich finde es wirklich so unglaublich, dass die Toronto Raptors den abgeluxt haben. Ja. Das ist einfach der Wahnsinn.
Und die Spurs haben ihn zum Schluss auch nicht mehr so eingesetzt. Ne? Also er hat nicht mehr so viel Spielzeit bekommen.
Ja, wie gesagt, er war auch angeschlagen in der letzten Saison. Vielleicht haben die Spurs wirklich gedacht, es geht dem Ende entgegen mit Danny Green, aber was er jetzt diese Saison für die Toronto Raptors bringt, ist einfach atemberaubend. Und dann Serge Ibaka geht von minus 2 auf plus 12,2 und DeMar DeRozan war halt minus 2,7 und jetzt haben sie Kawhi Leonard mit plus 5,8. Mhm. Was aber jetzt passiert ist, in der vergangenen Saison waren alle Bankspieler von den Raptors Plusspieler.
Ja. Yeah.
Und in dieser Saison gibt es keinen einzigen Bankspieler, der beim On-Off ein Plus hat. Also da sind teilweise schon unglaublich krasse Minuszahlen dabei. CJ Miles minus 27,6, Wright minus 22,9, Anunobi minus 17,3. Also in dieser Saison machen sie es halt krass mit der Bank und auch bei Cleaning the Glass die drei besten Lineups, die drei meistgespielten Lineups sind krass im Plus, also wirklich richtig, richtig hoch im Plus. Und das sind mit den meisten Possessions mit Abstand Ibaka, Siakam, Kawhi Leonard, Danny Green und Kyle Lowry mit plus 11,9. Dann die gleiche Line-Up mit Valanciunas als Center, halb so viel gespielte Line-Ups, 301, die anderen waren 604, plus 21,2, also noch besser, was natürlich auch darin liegt, dass Valanciunas dann teilweise echt gegen Bankcenter beastet. Und dann Ibaka, Siakam, Danny Green, Fred Van Vliet und Kyle Lowry plus 30,3 in 146 Possessions, die drittmeistgespielte Line-Up. Und die Line-Up lässt nur 93 Punkte zu und macht 123. Und das ist eine der besten Line-Ups der gesamten Liga. Und das sind im Grunde genommen die Line-Ups, die im Moment dafür sorgen, dass die Raptors so ein starkes Team sind. Und von den Bankspielern kommt halt herzlich wenig gerade. Und es wird sehr interessant zu sein, zu sehen, ob da noch mehr drin ist. Ob da noch Kombinationen gefunden werden können, die das einfach wieder stärker aussehen lassen. Also zum Beispiel in dem Spiel gegen die Bucks, das die Raptors verloren haben, da hat der Coach angefangen, Nick Nurse, Siakam auch teilweise wieder mit den Bankspielern zu spielen. Also Siakam und vier Bankspieler, um einfach diese Magie der letzten Saison vielleicht wieder zu beleben. Aber muss man sehen, ob es klappt.
Finde ich sehr eindrucksvoll, diese Zahlen. Und ich muss jetzt an ein Interview denken, was ich gesehen habe von Nick Nurse, der war bei ESPN Kanada oder so und hat so ein bisschen über seinen Job jetzt gesprochen und auch darüber, wie er zu dem Job gekommen ist. Er war ja vorher schon als Assistant Coach in Toronto bei den Raptors vertreten und die Raptors haben sich ja erstaunlich viel Zeit gelassen, nachdem sie sich jetzt von Dwayne Casey getrennt hatten. Es war jetzt nicht so, dass direkt Nurse eingestiegen ist, sondern es gab verschiedenste Auswahlgespräche, auch scheinbar mit anderen Trainern. Und er hat auch da beschrieben, also er musste im Prinzip in einem 5-stündigen Gespräch so das ganze Jahr, was er so vorhat, was er für Veränderungen vornehmen will, vorstellen, also bis hin zu Reiseplanung und ins Detail. Also sie haben da richtig auf den Zahn gefühlt, was da passieren soll und wollten da scheinbar definitiv diesen Weg gehen, den Nick Nurse auch angeboten hat. Und darüber hinaus haben sie dann 3 Wochen oder Monate, ich weiß es nicht mehr genau, und gewartet, bis sie eine Entscheidung getroffen haben und dann nochmal weitere Gespräche geführt. Und eine ganz nette Randnotiz dabei war, dass sie Nick Nurse auch dann so spontan Fragen gestellt haben. Ich glaube, das gehörte so ein bisschen dazu, zu sehen, was hat er für eine Medienkompetenz, wie kommt er so auf spontane Fragen, wie kommt er da so rüber. Und dann einfach so Sachen wie, erzähl mal jetzt spontan einen Witz, den haben sie dann auch noch irgendwie rausgeschüttelt da in der Sendung, was er dann da erzählt hat. Es ging zusammengefasst um eine Ente, die sich in einer Apotheke einen Lippenbalsam besorgt hat und am Ende hieß es just put it on my bill. Bill ist ja auch Schnabel im Englischen, also wirklich ein relativ schwacher Witz, aber es war wohl in dem Moment auch das Richtige und ganz interessant, erstmal von der Perspektive, was eigentlich dahinter steckt, aber wahrscheinlich die wesentliche Information, das ging da schon richtig in die Tiefe und das war jetzt nicht einfach nur so, wir entlassen unseren Trainer und nehmen dann den Erstbesten, das ist dann unser Assistant Coach, sondern sie haben schon wirklich Vertrauen gehabt in Nick Nurse, in seiner Position, genau das zu machen, was für das Team das Beste ist. Und es scheint sich sehr, sehr auszuzahlen in Toronto.
Ja, ich glaube, dass da noch eine Menge mehr Potenzial drin ist. Und die Frage ist jetzt natürlich, wenn man dieses Spiel jetzt gesehen hat, Toronto gegen Golden State, und die Dominanz selbst ohne Kawhi, und Steph Curry hat nach dem Spiel gesagt, das ist die Regular Season, es bedeutet gar nichts, in den Playoffs sehen wir uns wieder und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Das ist natürlich so, es ist noch richtig lange Zeit, DeMarcus Cousins kommt noch wieder zurück, Draymond Green war gerade lange raus, der ist auch noch nicht wieder in seiner richtigen Bestform angekommen. Natürlich sieht dann die Welt ganz anders aus, aber würdest du zu diesem Zeitpunkt sagen, jetzt erstmal einfach nur als Regular Season Team sind die Toronto Raptors das beste Team der Liga?
Ja, das wäre derzeit meine, das wäre, ja, das würde ich so derzeit unterstreichen. Mal sehen, was die Saison noch so bringt, ne, wie sich alles so entwickelt. Aber ich sehe zumindest nicht, dass bei den Raptors das in irgendeiner Weise nach unten geht. Im Gegenteil, ich glaube, dass die sich noch mehr eingrooven und da noch mehr möglich ist. Im Osten ist halt Milwaukee weiterhin sehr stark. Boston scheint jetzt gerade zu kommen. Ich glaube, wir sprechen gleich auch noch mal ein bisschen drüber. Aber so mit allen Teams drum und dran habe ich die Toronto Raptors schon sehr hoch. Ja, vielleicht sogar auf dem ersten. Wie ist es bei dir?
Ja, eine wichtige Sache, die man da noch erwähnen muss, ist, dass Jonas Valanciunas sich eine richtig ekelhafte Verletzung geholt hat in dem Spiel gegen die Warriors. Draymond Green wollte ihm den Ball aus der Hand schlagen und hat ihn genau aufs Daumengelenk getroffen und hat ihm dabei den Daumen ausgekugelt. Danach sah die Hand so aus, als hätte er irgendwie gerade so einen schweren Autobrand mitmachen müssen. Also,
war es eigentlich die rechte oder die linke?
Es war die rechte Hand.
Aha.
Ja. Und das sah richtig übel aus. Richtig, er hatte richtig so eine Kralle bekommen. Der Daumen, der war völlig unbeweglich geworden. Hätte ich es gewusst, hätte ich es mir nicht angeguckt. Aber sah echt übel aus. Und er hat auch ordentlich geschrien. Der ist jetzt auf jeden Fall erstmal, ich glaube, 4 bis 6 Wochen raus.
Ja.
Das ist natürlich ein herber Schlag, gerade wenn man sieht, dass die beste Lineup, die die Toronto Raptors haben, die viel gespielt hat mit Valanciunas.
Er hatte schon mal irgendwas in der Hand, ne? Ich glaube, das war, glaube ich, ein Bruch oder so.
Ja, der hatte schon mal einen Handbruch. Ich glaube, das war ein Mittelhandbruch, so vor 2 Jahren ungefähr. Ja. Da hat er auch hinterher mal mit so einer schwarzen Manschette gespielt.
Ja, ich erinnere mich. Ah, okay, ja. Aber 4 bis 6 Wochen ist ja erstmal ist ja erstmal ein Zeitrahmen, der noch geht, weil es gerade auch der Anfang der Saison ist, aber dauert natürlich auch eine ganze Weile, um dann auch wieder in Groove zu kommen, so mit dem Werfen etc.
Ja, man muss natürlich mal sehen, was die Raptors jetzt machen, ne? Denn der Backup-Center, der jetzt dann zur Verfügung steht, ist Greg Monroe, der in manchen Matchups sicher spielen kann, aber eigentlich in der heutigen NBA nicht mehr so wirklich viel zu suchen hat, da er das Pick-and-Roll so schlecht verteidigt. Yeah. Und ja, wahrscheinlich werden sie dann einfach ein bisschen experimentieren, kleinere Lineups spielen und ja, muss man mal sehen. Aber da ist dann der Kader doch jetzt in diesem Fall schon etwas dünn. Ich hatte da noch so eine Trade-Idee direkt, als ich gehört habe, dass Jonas Valanciunas sich verletzt hat. Dorrell Wright gegen Richaun Holmes, der Backup-Center von den Phoenix Suns. Die Phoenix Suns können ja guten Point Guard gebrauchen und ich glaube, dass Wright jemand ist, der in der größeren Rolle Starterpotenzial hat und die Raptors könnten jetzt halt jemanden gebrauchen, der ihnen in der Defense auf der Center-Position hilft, da der Kader da ja auch, wie gesagt, etwas dünn ist. Ist so ein Trade, der mir direkt in den Kopf gekommen ist. Ich würde auch wirklich gerne mal Wright in der größeren Rolle sehen, weil er immer doch ja eigentlich der dritte Point Guard ist bei den Toronto Raptors, da schon teilweise gute Leistungen bringt, aber eben nicht so richtig dazu kommt zu zeigen, was er kann und das wäre eine sehr interessante Sache, aber einfach nur so eine Idee wird natürlich niemals dazu kommen, aber
wer weiß.
Wer weiß.
Nicht schlecht. Ja. Ja, die Raptors, wir haben sie auf dem Zettel und bleiben auch weiterhin dabei. Wenn ich jetzt so in Richtung Eastern Conference gucke und da raufschaue, wie haben die Teams jetzt zuletzt gespielt, dann fallen mir vor allem die Boston Celtics erstmal ins Auge. 7-Game-Winning-Streak. Da scheint sich jetzt gerade so ein bisschen zu bewahrheiten, was auch vielerseits angenommen wurde, dass sie sich stabilisieren, dass sie ein bisschen kommen, dass sie einen Groove finden. Und es sieht tatsächlich auch viel besser aus bei Boston jetzt, oder?
Ja, also Marcus Morris und Marcus Smart in die Starting Five hat schon mal einen ganz guten Unterschied gebracht. Da ist doch auf jeden Fall ein bisschen mehr, ja, Ausgeglichenheit jetzt in den Kader reingekommen. Was ich jetzt gerade sehr interessant fand, war, dass sie auch sehr gut gespielt haben, obwohl mehrere Spieler Spiele verpasst haben. Gordon Hayward, Horford, Jaylen Brown haben alle nicht gespielt und trotzdem ging das Gewinnen weiter. Also der Schedule, den sie jetzt gerade gespielt haben, der ist jetzt auch wirklich nicht so stark gewesen. Sie haben jetzt in den letzten Spielen gegen die Pelicans gewonnen, auswärts gegen die Cavs gewonnen, gegen die Minnesota Timberwolves gewonnen, gegen die Knicks, gegen die Bulls, nochmal gegen die Pelicans und gegen die Washington Wizards. Also da war jetzt kein richtig gutes Team dabei. Da war, wenn es alles einigermaßen normal läuft, eventuell noch nicht mal ein Playoff-Team dabei jetzt in diesem Run. Von daher ist es jetzt noch nicht super beeindruckend. Aber wir haben ja vorher schon gesagt, dass wir uns über die Boston Celtics eigentlich keine Sorgen machen. Denn eine Sache, die die Raptors haben und die die Boston Celtics auch haben, ist die Möglichkeit, ganz viel zu verändern und ganz viel zu probieren. Bei den Warriors hat man das Gefühl, die können halt nur mit den Starspielern spielen und so ein bisschen versuchen, mit den Bankspielern sich über Wasser zu halten, aber eigentlich müssen die Stars spielen. Ansonsten kommen Spieler rein, die bei den Advanced Stats wie Quinn Cook zum Beispiel minus 15 über die Saison gesehen haben. Also wenn man den aufs Feld holt, dann ist es schon, als würde man gegen den Strom schwimmen. Oder oder gar nicht. Untergehen einfach.
Kleiner Tauchgang.
So, als würde man seinen Freischwimmer gerade machen. Und bei den Raptors ist es eben so und bei den Boston Celtics auch, die haben gefühlt die Möglichkeit, 1000 verschiedene Lineups zu spielen, die potenziell immer noch besser sind als die Lineup des Gegners, weil sie so tief sind. Und deswegen mache ich mir bei den Boston Celtics halt auch gar keine Sorgen. Und was man eben jetzt sieht, ist, sie verändern was, sie probieren was anderes, was natürlich auch zur heutigen Zeit mit den Advanced Stats einfach so ist, dass sie schon sehen können, okay, was funktioniert denn ganz gut, was hat in der letzten Saison ganz gut funktioniert und dann nehmen sie einfach eine Lineup, die gut ist und dann läuft es eben auch. Und was ich dabei ganz interessant finde, jetzt bisher auf die Saison gesehen, sind Marcus Smart und Marcus Morris gar nicht so besonders gute Verteidiger. Also Marcus Morris, da ist das Team 11 Punkte schlechter, wenn er auf dem Feld ist.
Okay.
Und bei Marcus Smart auch 2,5 Punkte schlechter, wenn er auf dem Feld ist.
Das ist überraschend.
Ja, was aber dann eben auch teilweise eben an den Lineups liegt, die vorher gespielt wurden. Und naja, wenn jetzt eben die Lineups geändert werden, dann kann das natürlich jetzt in den letzten Spielen schon wieder ganz anders aussehen. Marcus Morris ist halt eher ein Offensivspieler, plus 10,2, wenn er auf dem Feld ist. Und Smart interessanterweise diese Saison auch plus 6,6, wenn er auf dem Feld ist. Also offensiv haben die beiden diese Saison auf jeden Fall zu einem ganz schönen Punch beigetragen. Und ich habe das Spiel gegen die Washington Wizards gerade jetzt gesehen, das letzte Spiel 130 zu 125 für Boston, und das war wirklich ein ganz schöner Leckerbissen, Overtime, auch schon wie das Spiel in die Overtime gegangen, das war super interessant, etwas, was man wirklich selten sieht. Die Boston Celtics waren mit 2 Punkten vorne und Bradley Beal hatte 2 Freiwürfe und mit 3 Punkten vorne, genau. Macht den ersten rein, verwirft den zweiten, fängt seinen eigenen Fehlwurf und macht direkt einen Layup. Also er hat den Ball an der Freiwurflinie hochgefangen, so im nach vorne springen, und als er ihn dann hatte und auf den Boden aufgekommen ist, konnte er einfach 2-Kontakt-Layup machen und das Spiel war ausgeglichen. Und Kyrie Irving konnte dann nicht den Game-Winner machen. Und dann in der Overtime ist Kyrie Irving eben absolut heiß gelaufen, hat in den letzten 1:20 10 Punkte gemacht und 2 absolut wahnsinnige Dreier, einen direkt ins Gesicht von John Wall, wo der bestimmt gedacht hat, wo hat er mir den denn durchgeworfen, unterm Arm durch oder wie? Das war wirklich, Kyrie Irving stand ihm so auf den Füßen, die haben sich fast an der kompletten Körperlänge berührt und er schießt das Ding swish rein und dann kommt er direkt zurück und John Wall wartet auf den Pick, guckt zweimal nach links zur Seite, ob der Pick kommt, und Kyrie Irving wirft das Ding von 1,5 Metern hinter der Dreierlinie genau aus der Mitte wieder swish drin. Das war echt eine heiße Performance.
Kyrie ist schon klatsch, da kann man nichts sagen.
Das, ja, aber in dem Spiel hat John Wall so krass gespielt. John Wall hat Kyrie Irving wenn John Wall zum Korb gegangen ist, konnte Kyrie Irving nichts machen. Also es war wirklich richtig krass. Da sah John Wall mal wieder richtig gut aus. Aber in dem Spiel haben eben auch Morris und Smart gespielt in der Crunch-Time. Da hatten sie auch eine ganz interessante Line-Up mit Morris, Tatum, Smart, Rozier und Kyrie Irving. Also super klein gespielt. Und ja, es ist schon auf jeden Fall so, dass das so wirkt, als wenn es gerade ganz gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch das, was das Team gebraucht hat. Und dann habe ich mir mal nochmal angeguckt in den Advanced Stats, was ist denn jetzt bei den Boston Celtics eigentlich gerade nicht so gut gelaufen. Einerseits ist Jaylen Brown wirklich unterirdisch, katastrophal diese Saison. Es gibt kaum eine Lineup, wo er drin ist, die irgendwie positiv ist. Also es sieht wirklich richtig schlimm aus. Dann ist in der letzten Saison die Kombination aus Aaron Baines und Al Horford unglaublich gut gewesen. Und ich glaube, ein Problem, Al Horford ist in dieser Saison total schlecht. Also ich kann ja einfach mal sagen, Brown ist minus 6,8 on-off und Horford ist minus 12,6. Wow. Also es sind schon richtig üble Zahlen. Und Hayward ist halt auch minus 2,1. Und Horford war in der letzten Saison plus 8 und Brown plus 8,4. Und diese Lineups, die sie in der letzten Saison gespielt haben, also die von den meistgespielten Lineups, waren fast alle mit Horford und Baines. Die meistgespielte Lineup der Boston Celtics in der vergangenen Saison, 701 Possessions, Baines, Horford, Tatum, Jaylen Brown und Kyrie Irving, plus 14,1.
Okay.
701 Possessions. Und in dieser Saison haben Aaron Baines und Al Horford 59 Possessions zusammengespielt.
Wow.
Also sie sind davon einfach komplett weggegangen, obwohl es so krass funktioniert hat. Also ich kann ja einfach nochmal sagen, andere Lineups, die in den Top 10 waren, wo Horford und Baines zusammen drin gespielt haben, war zum Beispiel 233 gespielte Possessions plus 14,2 und 140 gespielte Possessions plus 5,7, 105 gespielte Possessions plus 29,6. Also da war richtig viel mit den beiden auf dem Feld. Und ich glaube, das Problem bei Al Horford ist einfach, dass er auf Power Forward viel besser ist als auf Center zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere. Und dadurch, dass jetzt natürlich so viele von diesen anderen Spielern mit Gordon Hayward und Brown und Tatum alle aufs Spielfeld müssen und diese Spielzeit bekommen müssen, gehen sie einfach nicht mehr zu Baines und Horford spielen das einfach nicht mehr, obwohl es in der letzten Saison so erfolgreich war. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großer Faktor. Und die Zahlen mal dazu: In der letzten Saison hat Horford 43% seiner Minuten auf Power Forward gespielt und in dieser Saison nur 6. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Nachteil für Al Horford. Das zeigt ja auch, plus 8, jetzt minus 12,6.
20 Unterschied, ja. Wahnsinn.
Ja. Ja, aber was will man machen,
die,
ne?
Aber die Line-Up haben sie jetzt in den 7-Spiele-Serie auch nicht gespielt, oder? Also.
Nee. Baines und Horford, wie gesagt, bei Cleaning the Glass wird nur eine Line-Up, in der die beiden vorkommen, angezeigt. Das sind 59 Possessions. Ja. Also es ist wenig und sie sind davon einfach komplett weggegangen.
Ja. Interessant. Ja, es bleibt spannend. Ja.
Bei den Boston Celtics ist jetzt natürlich interessant, was passiert, wenn sie mit dieser neuen Starting Five und dann eben, wenn auch Hayward und Horford wieder spielen, gegen Top-Teams spielen. Ne? Also die Boston Celtics interessiert oder sollte nicht interessieren, was passiert, wenn sie gegen die Atlanta Hawks spielen und ob sie mit diesen Lineups ein Team wie die Bulls schlagen können mit 56 Punkten, sondern was eben passiert, wenn sie gegen die Raptors, gegen die Golden State Warriors und gegen die Milwaukee Bucks spielen. Und das wird man sehen müssen und beobachten müssen.
Definitiv. Also insgesamt, wir hatten ja öfter mal über diese Net-Rating-Geschichte geredet und über den Indikator, den es so gibt. Aktuell sieht es, wenn man sich das hier anschaut, ganz gut aus. Ne? Also 7,2, dritter Platz nach dem Net-Rating. Und von daher geht die Tendenz ja schon ganz gut nach oben.
Ja,
mit 17-10.
Auf jeden Fall. Also es ist schon ein sehr positiver Trend. Auch dazu nochmal das SRS-Rating, was ich ja immer sehr aufschlussreich finde, was eben den Schedule und die Stärke des Gegners mit einberechnet, die man bisher gespielt hat. Und auch da sind die Boston Celtics auf dem dritten Platz und die Toronto Raptors auf dem zweiten Platz.
Ja.
Ist auch interessant. Drei Ost-Teams sind auf den ersten drei Plätzen. Milwaukee auf 1, Toronto auf 2 und Boston auf 3.
Ja. Ja, ja.
Und auf 4 kommen die Denver Nuggets und die Warriors nur auf 6.
Ja. Noch quasi hinter den Pacers.
Ja. Also von daher ein Aufwärtstrend bei den Boston Celtics, aber erstmal mit Fragezeichen, ob das auch gegen die Top-Teams hält.
Mhm. Wo wir die Pacers jetzt gerade gesehen haben, die fände ich auch nochmal sehr interessant zu besprechen. Ich glaube, da hast du auch noch ein paar nette Insights. Die haben jetzt auch 5-mal in Folge gewonnen. Die sehen wesentlich frischer aus als noch vor ein paar Spielen. Mittlerweile stehen sie mit 18-10 auch in der Tabelle richtig gut da. Was ist dir zu denen so aufgefallen, jetzt in der letzten Woche und in der Saison bisher?
Ja, in der Saison ist mir bisher vor allem aufgefallen, was jetzt natürlich auch ein sehr wichtiges Thema war, dass sie ohne Oladipo sehr gut gespielt haben. Also sie haben jetzt in den 12 Spielen, die Oladipo verpasst hat, ich habe da das Spiel, wo er 5 Minuten noch mitgespielt hat und dann rausgegangen ist, gegen Atlanta einfach auch schon mit reingezählt. Dann waren es 12 Spiele, die er nicht mitgespielt hat. Haben sie 8 gewonnen und 4 verloren. In der vergangenen Saison hat Oladipo 8 Spiele verpasst und da haben sie alle 8 verloren. Da war Oladipo halt so wichtig fürs Team, dass sie, oder der Kader ansonsten eben so schwach, dass sie diese Spiele dann eben nicht gewinnen konnten. Jetzt haben sie gewonnen. Da waren schon auch gute Siege dabei. Also bei den 8 Siegen waren zum Beispiel 2-mal Utah, die LA Lakers, Sacramento, die ja auch eine ganz gute Saison spielen in Sacramento, dann in Orlando gewonnen. Also und auch gegen Washington, die ja jetzt nicht so weit oben stehen, aber in letzter Zeit doch etwas besser gespielt haben, waren dabei. Und was sich einfach zeigt, ist, dass das Team viel kompletter geworden ist. In der letzten Saison waren die Zahlen von Oladipo on-off wirklich fast schon Anthony Davis-mäßig, plus 19,7. Also wenn er da nicht gespielt hat, dann ging nicht mehr viel zusammen. Mhm. Und da ist eben jetzt Tyreek Evans wichtig und Doug McDermott, die Leute, die sie geholt haben, um die Bank ein bisschen aufzupolstern. Und das scheint zu funktionieren. Und zudem spielt Thad Young eine ganz gute Saison und Turner und Sabonis haben natürlich einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass dieses Team jetzt weiterhin erfolgreich spielen konnte. Und das ist schon auf jeden Fall eine Center-Kombination, die nicht viele Teams aufweisen können. Ne? Also Turner und Sabonis machen schon wirklich einen ziemlich guten Job.
Und ja, sie ergänzen sich halt auch ganz gut. Ne? Also Sabonis hat halt ein bisschen mehr die, das Tempo und die Agilität dabei.
Ja, ich hatte schon phasenweise in der Saison gedacht, dass es meiner Meinung nach besser gewesen wäre, einfach Sabonis mehr Minuten zu geben als Turner. Aber Turner ist ja jetzt doch ziemlich stark gekommen in letzter Zeit. Und Sabonis hat einfach auch, glaube ich, den besten Vorteil, wenn er eben von der Bank kommt und so wie Valanciunas das eben für die Toronto Raptors macht, gegen schwächere Center einfach seinen Körper einsetzt und aufräumt.
Ja. Ja, aber Turner sah es jetzt phasenweise am Anfang der Saison so aus, als wenn er einfach sein Geld bekommt und sich ein bisschen ausruht oder nicht mehr so reinkommt ins Spiel, wie es eigentlich von ihm erwartet werden würde. Aber es hat sich jetzt ein bisschen gedreht. Er hat jetzt ein paar sehr starke Spiele gemacht und auch mal ein paar Spiele, wo er ein paar Rebounds holt. Das ist ja sonst eigentlich auch nicht so seine Stärke, zumindest im Vergleich zu seiner Größe und einfach aus seiner Sprungkraft. Er hat jetzt wirklich ein paar Spiele dabei gehabt, wo er ziemlich aufgeräumt hat. Blocks hat er sowieso immer mit dabei und spielt so ein bisschen diese Rolle, die, glaube ich, dann auch von ihm erwartet wird, dass er dieser Anker in der Mitte ist und da ähnlich wie ein Capella auch spielen kann, phasenweise.
Ja, und, was ich sehr positiv finde, ist, also einmal hat er jetzt im Dezember sehr, sehr gut getroffen, über 50% aus dem Feld. Hat 1,3 Dreier mit 53% jetzt geworfen in den letzten 6 Spielen und macht auch 10 Rebounds im Schnitt jetzt im Dezember. Ja. Und das ist ja bei ihm oft das große Problem. Also der hat dann schon mal Phasen dabei, zum Beispiel Anfang November 3 Rebounds, 6 Rebounds, 2 Rebounds, 4 Rebounds, 6 Rebounds, 3 Rebounds. Ja, also nicht einmal 7 Rebounds in 6-7 Spielen. Ne? Also das ist als Center schon einfach viel zu wenig. Jetzt,
das sind nur die Bälle, die dir direkt vor die Füße fallen, so ungefähr. Wenn du,
genau, jetzt hat er in den letzten 6 Spielen 4-mal mehr als 10 Rebounds geholt und dazu macht er eben extrem viele Blocks. Das ist sowieso seine große Stärke. 3,5 Blocks im Dezember im Schnitt, das ist schon richtig stark. 2-mal schon 20 Punkte gemacht. Ist zu hoffen, dass er das aufrechterhalten kann. Und dann haben sie da eben wirklich einen sehr, sehr starken One-Two-Punch. Domantas Sabonis räumt eben auch ordentlich auf. Hat jetzt genau in der Phase, wo Turner so aufgedreht hat, selber eine schwächere Phase gehabt. Aber das bedingt sich dann eben auch teilweise gegenseitig. Das ist eben der Nachteil an dieser Kombination Sabonis und Turner. Man kann sie eben nicht zusammenspielen. Es ist leider nicht möglich, die beiden zusammenzuspielen. Also die Pacers versuchen es auch kaum. Und wenn sie es versuchen, dann ist es eben nicht erfolgreich. Also die Lineups, die sie da mal probieren, die sind sehr wenig gespielt und dann meistens knapp im Plus oder deutlich im Minus. Von daher muss man mal sehen,
begrenzt ob sie die Möglichkeiten, ja.
Muss man mal sehen, ob sie es weiterhin probieren. Also im Moment eben sehr wenig. Und es kommt dann, also wenn es gespielt wird, dann kommt es eben auch total darauf an, wen der Gegner auf dem Feld hat. Ne? Also es wird natürlich auch so wenig gespielt, weil man es eben gegen viele Teams gar nicht machen kann. Und wenn es dann eben auch mal eine Line-Up gibt, wo der Wert positiv ist, dann liegt es eben daran, dass das gegnerische Team eben Spieler auf dem Feld hat, die sie nicht dafür bestrafen, dass sie die beiden spielen. Ne? Ja, ich kann ja einmal noch mal kurz auf die Lineups eingehen. Die Lineups sind tatsächlich ganz interessant, finde ich. Jetzt auch bezogen auf Oladipo. Ich hatte ja schon gesagt, dass er in der letzten Saison so einen Fabelwert hatte. Plus 19,7 on-off. Diese Saison ist es nur plus 0,5. Also ein drastischer Unterschied. Und in der letzten Saison war sein defensiver Wert auch so extrem gut. 9,2 Punkte war sein Team besser, wenn er auf dem Feld war, in der Defense. Und diese Saison ist es 0,8 Punkte schlechter. Also das ist schon sehr schade zu sehen. Ist natürlich zu hoffen, dass er das noch wieder hinbekommt. Die letzte Saison war eben wirklich eine All-NBA-Saison, absolute Breakout-Season. Auch seine Statistiken sind...
Zwei Schritte vor, jetzt einen zurück.
Genau, drei Schritte vor, eins zurück, jetzt noch mit der Verletzung. Und also es ist einfach eine Kombination von nicht besonders starker Defense und nicht besonders starken Quoten aus dem Feld. Und auch die Starting Five mit ihm ist die Lineup, die am meisten gespielt wurde, aber ist nur knapp im Plus, plus 3,5. Und die anderen Lineups, die dann eben kommen mit Tyreek Evans an seiner Stelle, ist plus 12,3 in auch schon fast 400 Possessions. Die Starting Five hat halt mit ihm 547. Und dann sehr interessant finde ich mit Aaron Holiday und Corey Joseph. Dazu Doug McDermott, Thaddeus Young und Sabonis ist die drittmeistgespielte Lineup plus 13,7. Und dann die viertmeistgespielte auch mit Corey Joseph. Deswegen ist Corey Joseph in dieser Saison auch einer der Spieler bei den Pacers. Oder er ist sogar der Spieler, der den besten On-Off-Wert hat, Corey Joseph, der Backup-Point Guard. Wow. Die viertmeistgespielte Lineup, Sabonis, Young, McDermott, Tyreek Evans und Corey Joseph plus 39,3 in 110 Possessions, was eben auch schon relativ viel ist und sehr gut ist. Also die Pacers haben mit Evans, Joseph, Holiday jetzt in der Zeit, wo Oladipo raus war, schon mehrere Bankspieler, die richtig gut spielen, und das scheint doch diese Saison den Unterschied zu machen. Und es wird jetzt natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, was Oladipo denn bringen kann. Denn wenn er auch nur annähernd an sein Level der letzten Saison anknüpfen kann mit diesen positiven Entwicklungen des Kaders in diesem Jahr, dann sind die Pacers theoretisch besser als vielleicht ein Team wie die 76ers.
Ja, da würde ich dir recht geben. Die Pacers, wenn sie volles Potenzial ausschöpfen könnten, vor den 76ers landen. Ich glaube auch, dass die 76ers jetzt mit dem Butler-Trade, dass wir da auch immer noch mal gucken müssen, wie gut die eigentlich sind. Nach wie vor haben sie noch das Problem, dass da Spacing fehlt. Und das wird ja auch bei denen schon heiß diskutiert. Und bei Embiid kamen da jetzt einige Verunsicherungen auf, auch um seine Rolle im Spiel. Das ist noch nicht gesagt, dass die jetzt unbedingt da ein Top-Team sind, das wirklich ganz oben bei den Ost-Teams mitspielt. Und die Pacers haben durchaus auch das Potenzial. Ich finde es ganz schön bei denen, dass sie so ihre eigene Identität haben im Spiel. Sie haben eigentlich einen relativ langsamen Pace, 98,93. Also sind, was die erzielten Punkte pro Spiel angeht, eigentlich nur das 26. Team. Haben aber natürlich insgesamt, was Offensive und Defensive angeht, auch ein sehr gutes Netrating. Wir haben es schon angesprochen, da sind sie auf dem, was waren sie, auf dem 5. und 6. Platz, 5,2 auf jeden Fall erzielen sie pro 100 Possessions mehr Punkte, als sie bekommen. Und das ist alles auf einem sehr erfolgreichen Weg. Und wenn Oladipo kommt, wie du sagst, dann ist da nach oben hin noch einiges möglich.
Ja, und sie haben gerade einen sehr beeindruckenden Sieg gegen die Milwaukee Bucks eingefahren, ne?
Ja.
Jetzt mit im ersten Spiel, als Oladipo wieder zurück war.
Ja.
Ja, sie machen es ein bisschen anders, da hast du recht. Also bei den genommenen Dreiern sind sie nur auf Platz 28. Sie haben in der letzten Saison schon mit Nate McMillan als Coach gesagt, dass sie die Midrange-Jumper, die andere Teams ihnen geben, nutzen wollen, weil sie sehr gute Midrange-Shooter haben. Und dass das nichts ist, was sie komplett vermeiden wollen. Und man muss eben sehen, ob das auch in den Playoffs tatsächlich zu Erfolg führen kann, denn das fehlende Spacing ist da dann immer ein Problem. Und man muss einfach ja sagen, dass für einen Spieler, der so schnell ist wie Oladipo, einer der schnellsten Spieler der Liga mit Ball in seiner Hand, besseres Spacing natürlich auch gut wäre, dass er ihm dann eben auch helfen würde und ihn einfach effektiver machen würde.
Ja.
Ja, von daher. Man kann diese Würfe natürlich nehmen, aber es ist eben in der heutigen Zeit schon schwer mitzuhalten, wenn die guten Teams Dreier treffen. In der Regular Season geht sowas, weil viele Teams dann eben nicht so gut Dreier treffen. Und wenn das gegnerische Team nicht gut trifft und trotzdem viele Dreier nimmt und man nimmt selber eben die Zweier und macht die Dinger rein, dann kann man eben gegen schwächere Teams immer gewinnen. Aber gegen die Top-Teams in den Playoffs, Das muss man dann eben sehen. Aber so weit sind die Pacers dann eben vielleicht auch einfach noch nicht.
Ja, ja. Muss ich gerade dann denken, früher, so 90er, 2000er, Anfang 2000er, war es ja immer auch so eine Weisheit zu sagen, ein Team, das sehr stark auf Dreier angewiesen ist, hat es in den Playoffs vermutlich eher schwierig. Da fallen sie dann eher nicht so und da fällt dann so ein Team mal ganz schnell. Ich erinnere mich jetzt nicht genau, Also es ist fast mehr wie so eine Weisheit, die immer mal gefallen ist, als dass ich jetzt irgendwie einen genauen Zitatgrund noch weiß. Aber mittlerweile hat sich das Ganze natürlich ziemlich ins Gegenteil verkehrt und die Dreier sind unglaublich wichtig geworden.
Als die Warriors ihren Run gestartet haben, nachdem Mark Jackson, oder schon auch als sie mit Mark Jackson in die Playoffs gekommen sind, da wurde auch noch gesagt, dass die Golden State Warriors ein Team sind, das mit Curry und Thompson sehr anfällig ist für Niederlagen, weil sie einfach nicht treffen in den Playoffs. Ja, und das hat sich dann eben, also das ist ja auch natürlich wahr. Und wenn man Leute hat, die Dinger reinknallen, dann ist es eben nicht mehr wahr. Ne? Das ist eben der Unterschied, dass die Schützen alle besser geworden sind.
Das ist so lange wahr, bis das Gegenteil bewiesen wird, ja. Ja. Und dass das passieren kann, das haben die Rockets ja letztes Jahr sehr eindrucksvoll gezeigt. Vor allem mit Trevor Ariza.
Ja, wenn man 27 Dreier hintereinander daneben wirft, dann hat man es schwer zu gewinnen. Und ich hatte gerade noch mal in dem, ich glaube, es war im Bill Simmons Podcast, hatten die noch mal darüber geredet, über dieses Spiel, wo die Rockets gescheitert sind an den Warriors in Spiel 7 und dann die Boston Celtics gescheitert sind an den Cavs in Spiel 7. Und das waren zwei der fünf schlechtesten Shooting-Performances in der Playoff-Geschichte, so haben sie es zumindest in dem Podcast gesagt, an einem Wochenende, an zwei Tagen hintereinander. Das war schon ein unglaubliches Choking-Festival, was da abgegangen ist. 0 von 27 in der zweiten Halbzeit bei den Dreiern war das, bei den Rockets. Und die Celtics waren ähnlich mies.
Ja, also manchmal denke ich mir so, es sind eh schon die Playoffs, die Leute stehen einfach eh schon unter einem immensen Druck. Und wahrscheinlich ist der Druck einfach permanent irgendwie hoch. Aber wenn es dann so in so Spiel 7, Spiel 6 und wirklich in so richtig die entscheidenden Dinger geht, dann merkst du doch nochmal, dass das eine andere Wirkung ist. Ne? Und oft sind ja auch Game 7s relativ schwierig anzusehende Spiele, einfach vom Spielfluss her. Es ist ja ganz oft wirklich so ein Gekloppe und wirklich auch häufig mit schwachen Wurfquoten. Manchmal geht es ja auch total chaotisch los. Da finde ich dann immer noch sehr spannend zu beobachten, was dann doch so Psychologie auch bei solchen Profis, die tagtäglich mehr oder weniger vor Tausenden von Leuten spielen, und eben auch noch ausmacht. So, ne? Dann ist dann doch irgendwie im Kopf, okay, das ist jetzt Defining Moment und so. Entweder du landest jetzt hier auf den Highlight Reels oder es hängt dir halt irgendwie nach. Und ich finde es vor allem krass, jetzt zu sehen, wenn es dann halt wirklich mal schief geht. Ne? Du hast einen J.R. Smith, der diesen Blunder, diesen unglaublichen Bock gebaut hat in den Finals, in einer noch sehr entscheidenden Phase, wo es durchaus noch in beide Richtungen hätte gehen können. Und das hängt ihm so krass nach. Also gerade wer so ein bisschen so Social Media begleitet und sei es jetzt Facebook, was auch immer, die Kommentare der Leute, da hast du das Gefühl, die negativen Sachen, die hängen dir noch mehr nach als die positiven, die du so reißt. Also, das ist schon...
Ja, obwohl man natürlich auch dazu sagen muss, dass das Ding von J.R. Smith schon ein einfach extrem krasses Ding war in den Finals und so
verpasst. Ja, aber er hat eben auch schon mal eine Meisterschaft quasi für sie auch gewonnen, so, ne? Also... Er war jetzt nicht der Leistungsträger, aber er hat schon natürlich eine krasse Rolle gespielt in der Championship.
Ja, aber es ist natürlich die Frage, ob es nicht, also es ist ja sowieso so dieses Zeitalter der Memes und sich über Dinge halt lustig zu machen, ob es eben tatsächlich so ist, dass die Fans dieses Ding ihm so krass übel nehmen und das andere deswegen nichts mehr wert ist. Also ich würde eher sagen, er hat auch seinen Anteil gehabt und hat eine Championship mitgewonnen, aber in dem Moment hat er halt einfach einen riesen Bock gebaut und über den werden sich die Leute wahrscheinlich für immer lustig machen.
Ja, ich finde jetzt, wir kommen da jetzt vom Thema ab, aber diese eine Sache möchte ich nochmal bringen. Ich finde es schon interessant, welche dass bestimmte Spielzüge und bestimmte Situationen immer gerne so krass herausgezogen werden und dann irgendwann das Narrativ dann auch so extrem prägen. Also man hat es dann sehr extrem aus den 80er Jahren und so weiter, wenn du dann irgendwie dieselbe Larry Bird-Aktion zum 100. Mal siehst, aber ganz viele Sachen eben untergehen. Und wenn ich jetzt an diese Championship-Saison von den Cleveland Cavaliers 2016 denke, dann wie oft habe ich jetzt schon diesen Block von LeBron gesehen, diesen Chase-Down-Block, der unglaublich krass war. Aber wie selten wird denn eigentlich der entscheidende Dreier von Kyrie gezeigt, dieser Dagger, der einfach mega krass war, wo ich mir so denken würde, normalerweise müsste der doch überall auftauchen, aber der kommt dann tatsächlich nur, wenn du eine tiefergehende Zusammenfassung der Finals oder auch des
Spiels guckst. Das kann ich nicht so gut einschätzen. Also ich habe jetzt auch schon häufiger in Podcasts oder so von dem Wurf gehört und auch den Wurf immer mal wieder irgendwo gesehen. Und es ist schon auf jeden Fall, glaube ich, im Bewusstsein der Leute, die sich richtig mit der Liga beschäftigen, also das Bewusstsein ist schon da, dass das einer der krassesten Würfe der Geschichte der Liga ist. Also er ist schon so auf dem Level mit dem Dreier in Spiel 6 Miami gegen San Antonio 2013 von Ray Allen, als er da die Verlängerung erzwungen hat, sonst wären die Spurs Champion geworden. Also so auf dem Level ist er. Also ich glaube, es war ja auch in Spiel 7, das ist schon einer der vier, fünf krassesten Würfe der Playoff-Geschichte, Finals-Geschichte der Liga. Und ich glaube, das ist auch schon im Bewusstsein drin. Also dieser Block von LeBron, der wird dann vielleicht eben noch häufiger gezeigt, weil es einfach LeBron ist, weil der genauso wichtig war für den Ausgang des Spiels und weil man eben am liebsten LeBron-Highlights zeigt, weil er eben das Gesicht der Liga ist. Aber ich glaube schon, dass Curry da seinen gebührenden Credit für bekommt. Und er spricht ja auch selber immer wieder mal davon, von daher.
Übrigens, weißt du noch, damals hat sich. Aber wie gesagt, Clutch ist er, das kannst du nicht vorwerfen. Also der in der entscheidenden Phase kommt da schon hervor.
Ja, er hat es gerade wieder gezeigt. Das war schon auf jeden Fall heiß gegen die Wizards. Ich kann jedem nur empfehlen, sich das mal anzusehen.
Ja. Jetzt haben wir einige Sachen dann tiefer besprochen. Mein Vorschlag wäre, dass wir noch auf die Kleinigkeiten und die aktuellen Spielerwechsel etc. eingehen, die in der Saison noch so in der letzten Woche so stattgefunden haben. Zum Beispiel gibt es da einen Trade zwischen den Bucks, den Cavaliers und den Wizards. Kannst du mir dazu ein bisschen was sagen?
Ja, ich fasse es einfach mal ganz kurz zusammen. Also die Bucks bekommen George Hill von den Cavs, Jason Smith von den Wizards und einen 2021 Second Round Pick von den Wizards. Hm. Die Cavs bekommen Matthew Dellavedova, kommt zurück, der Held der Playoffs. Zwar kein Titel mit den Cavs gewonnen, aber in einer harten Finalserie gegen die Warriors so viel gegeben, dass er sogar einmal ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, weil er so fertig war.
Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Ja. Aber er hat stark gespielt. Er hat auch Curry gut verteidigt.
Ja, alles gegeben. Seitdem aber leider nicht mehr so viel gerissen. John Hansen bekommen sie noch von den Bucks und einen 2021 First-Round-Pick. Und das sieht jetzt hier bei der Seite, die ich aufgerufen habe, ESPN.com, auch noch Second-Round-Picks von den Bucks. Steht jetzt nicht genau was. Und noch ein Second-Round-Pick von den Wizards. Also mehrere Picks auf jeden Fall, die Cavs. Und die Wizards bekommen Sam Decker und ein 2021 Second-Round-Pick. Also ganz kurz zusammengefasst, die Bucks geben zwei Spieler ab, die in ihrer Rotation nicht drin waren. Hansen wegen der Verletzung, Matthew Dellavedova war einfach raus. Und bekommen mit George Hill und Jason Smith zwei Leute, die potenziell in die Rotation reinkommen. Beide sind sehr gute Schützen, was Budenholzer ja versucht, um Giannis Antetokounmpo aufzustellen. Ja. Und dann ist es eben so, dass sie durch diesen Deal richtig viel Capspace sparen, weil für die nächste Saison hat George Hill nur 2 Millionen garantiert. Und da sparen sie 20 Millionen Dollar, die sie dann eben benutzen können, um Brook Lopez, dann Bledsoe und Middleton zurückzubringen, die alle Free Agents werden. Die Cavs geben eben Leute ab, die sowieso für die Zukunft keine Rolle spielen, nehmen dafür längere Verträge auf mit Matthew Dellavedova und John Hansen und bekommen einfach Picks. Mhm. Die haben jetzt schon ordentlich Picks abgesahnt, mit dem Korver-Deal auch noch. 2 Second-Round-Picks, jetzt noch ein First und noch mehrere Second-Round-Picks. Also die machen sich gerade die Taschen mit Picks voll, was für die Cavs einfach auch gerade das Allerbeste ist, denn es geht sowieso nirgendwo anders hin als erstmal in den Tabellenkeller. Und die Wizards sparen durch den Trade 5 Millionen Luxury-Tax. Und das ist für die Wizards eben auch wichtig. Bei den Wizards mit den Verträgen, die sie haben, zählt jeder Pfennig. Und von daher für alle Teams meiner Meinung nach ein sehr guter Deal.
Ja. Ja, und die Bucks, ja, weitere Schützen. Ich habe jetzt gerade noch gehört, die haben im Durchschnitt ihre Dreieranzahl, also genommene Dreier pro Spiel, um 60% erhöht. Also es zeigt schon mal ganz deutlich, in welche Richtung es geht. Viel mehr Shooting, viel mehr bessere Schützen und 60% mehr ist schon mal eine Ansage. Und da ist natürlich eine ganze Menge mehr Platz für Giannis, um da zum Korb zu gehen und wie ein Bulldozer den Korb zu traktieren.
Ja, sie nehmen die meisten Dreier der Liga, 35,9 pro Spiel.
Ja. Also wirklich eine sehr spannende Umwälzung. Und ich musste da auch nochmal dran denken, wir hatten letzte Woche gesprochen über die Situation mit Hoiberg bei den Bulls, wo es einfach nicht gepasst hat, wo sein Coaching-Stil nicht zu der Mannschaft gepasst hat, die da gespielt hat. Und bei den Bucks ist es eine sehr interessante Entwicklung, dass da ein totales Konzept dahinter steht. Ne? Also zu sagen, wir holen uns Budenholzer und wir bauen das Team um und wir gehen da so einen gemeinsamen Weg. Also es scheint einfach eine sehr durchdachte Trainerentscheidung gewesen zu sein und auch einfach ein gutes Zusammenspiel von Management und Coaching, zu sagen, wir wollen diesen Spielstil und wir wollen das Team so aufbauen und es ist halt auch genau das Richtige, was sie machen müssen. Also ein krasser Turnaround. Von daher hat nicht nur derzeit in der aktuellen Saison Budenholzer den Coaches Jahres oder zum aktuellen Zeitpunkt verdient, sondern auch das Management wirklich einen Credit dafür, dass sie das Team eben so umbauen, wie es sein muss.
Ja, mit Coach des Jahres wäre ich erstmal noch vorsichtig. Also da gibt es auf jeden Fall einige andere Kandidaten.
Na klar.
Quinn Snyder ist es nicht, aber
Q, wie ich ihn immer nenne.
Genau. Dann noch eine wichtige Sache, die wir noch erwähnen müssen, ist, dass Paul Millsap sich den Zeh gebrochen hat. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie es laufen wird bei den Denver Nuggets. Denn die Denver Nuggets sind sehr, sehr verletzungsgeplagt. Haben sowieso schon mehrere Leute im Kader, die noch gar nicht gespielt haben. Und jetzt noch Millsap raus. Also sie stehen ja in der Tabelle zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr gut da. Muss man jetzt einfach mal sehen. Also Millsap hat sich gegen die Charlotte Hornets verletzt. Das Spiel wurde dann verloren. Gegen Atlanta haben sie gleich das nächste Spiel vor lauter Schreck auch noch verloren. Und dann gegen die
Memphis... Vor lauter Schreck,
ja. Wie soll man sonst gegen die Atlanta Hawks verlieren?
Ja,
und dann haben sie gegen die Memphis Grizzlies gewonnen. Das ist sicherlich ein guter Sieg. Die Grizzlies sind ja auch gerade ganz gut im Rollen. Aber Millsap war sehr wichtig und er wird 6 Wochen wahrscheinlich ausfallen mit dem gebrochenen Zeh. Und das ist doch ein herber Schlag für die Denver Nuggets.
Ja, mal sehen, wie es sich auf ihren Record auswirken wird in den nächsten Wochen.
Auf die Dreierquote des Gegners, das wird interessant. Das war ein kleiner Spaß. Sicherlich kann das auch eine Auswirkung haben, aber das war ein kleiner Spaß, weil wir so viel schon über die Dreierquote des Gegners der Denver Nuggets geredet haben.
Ja, es bleibt ein Mysterium und wir werden es Ende der Saison nochmal tiefgehend besprechen. Es gibt ja auch schon Wünsche, nochmal in unserem Podcast beizutreten bei gewissen Kollegen von GoToGuy und da werden wir das Thema bestimmt auch nochmal aufgreifen. Ansonsten wird ja jetzt gerade aktuell auch sehr viel über Trevor Ariza und möglichen Trades gesprochen, vor allem die Lakers in einem 3-Team-Deal. Da kann man aber noch nichts Konkretes berichten. Auf jeden Fall sind alle auf der Lauer nach Schützen. Alle wollen sie Schützen irgendwo herbekommen. Nach Korver hatten schon viele Teams die Fühler ausgestreckt. Jetzt ist er zu Utah gegangen. Nick Young wurde nochmal wieder gesigned, geht zu Denver, Millsap raus, Young rein. Nick Young war ja zuletzt bei den Warriors auch mit im Kader, hat sogar in den Playoffs eben noch ein bisschen gespielt, nachdem er eigentlich in der Saison auch schon ein bisschen raus war, auch aufgrund von Verletzungen. Hat aber ehrlich gesagt letzte Saison auch in den Playoffs nicht mehr so starke Leistung gebracht. Er hat hat stark angefangen in der Regular Season noch, aber seine Quoten waren nicht mehr dementsprechend, auch seine Defense war eher unterdurchschnittlich. Ich hatte schon so ein bisschen Angst, dass er das Karriereende verkünden muss, aber jetzt hat Denver ihn nochmal geholt, denn er ist ja eigentlich auch ein Schütze und so versuchen sich alle Teams, die oben mitspielen wollen, noch ein bisschen mit Schützen zu verstärken gerade.
Ja, ich glaube, Nick Young ist schon ein Spieler, der in der Liga noch ganz gut was leisten kann. Ich meine, er hat in der letzten Saison jetzt bei den Warriors keine Riesenleistung gebracht, aber er hat halt 37,7% Dreier geschossen und das kann man immer noch brauchen. Ja. Also von daher, mal sehen, ob er bei den Nuggets im Kader bleiben kann, wenn da ein paar Leute zurückkommen. Vielleicht wird er dann auch wieder gewaved.
Mal sehen. Er ist einfach auch sehr unterhaltsam. Ich schaue mir immer gerne an, was er so neben dem Platz macht. Seine Interviews und wie er jetzt bei der Championship Parade mitgelaufen ist bei den Warriors. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast mit der Zigarre und High Five hier, High Five da. Und er ist schon einfach ein ziemlich witziger Vogel.
Ja, ja, muss ich auch sagen. Ist ein witziger Vogel, auf jeden Fall. Schon gut, solche Leute in der Liga noch ein bisschen zu behalten. Und auch schon seit 2007 dabei.
Ja. Ja, alles andere als witzig läuft es gerade im Tabellenkeller in der Eastern Conference ab bei den Chicago Bulls.
Damit schließen wir ja das heute ab, Nils. Ne?
Ja, ich würde sagen,
das ist. Wir müssen dann auf jeden Fall noch mal kurz drüber reden.
Ja, also es wurde auch schon an vielen anderen Stellen, in vielen anderen Podcasts, in vielen anderen Berichten drüber gesprochen. Und Jim Boylan hat ja das Ruder dort übernommen, nachdem Hoiberg geflogen ist. Und Jim Boylan hat vorher auch schon mal im Coaching-Team der Spurs gearbeitet und da scheinbar sehr viel mitgenommen und hatte jetzt wohl eine sehr harte Riege gefahren, die Jungs hat sehr, sehr hart rangenommen in Chicago und häufiger, was war da die Rede von 3 oder 4 Stunden Trainings? Und nach
das wird einem, immer länger, ich hatte von 2,5 gehört.
2,5? Ja, vielleicht übertreibe ich jetzt auch einfach nur. Es war, glaube ich, dann aber nach einem Back-to-Back, wo er nochmal ein Training ansetzen wollte, wo dann letztendlich die Spieler gesagt haben, nein, wir gehen zur Spielervereinigung, das lassen wir uns hier nicht mehr länger gefallen. Und dann einfach so einen kleinen medialen Skandal oder Halbskandal, der da ausgebrochen ist rund um die Situation.
Ja, Royce Young, das ist der Beatwriter von den Oklahoma City Thunder, der hat gesagt, dass er das noch nie gehört hat. Also seitdem er in der NBA arbeitet, ich weiß jetzt nicht, wie lange er schon dabei ist, aber er hat gesagt, er hat noch nie gehört, dass ein Team nach einem Back-to-Back überhaupt trainiert hat, geschweige denn 2,5 Stunden. Ja. Und dann wurden in diesen Trainingseinheiten ja auch noch Suicides gelaufen, also Liniensprints, was in der NBA eigentlich auch überhaupt nicht gemacht wird. Und es gibt manche Teams, die überhaupt gar nicht trainieren, zum Beispiel die Cavs mit LeBron in den letzten Jahren haben in der Saison gar nicht trainiert. Die haben nur gespielt.
Ja, ja. Ja, fraglich. Und es gab ja auch die wildesten Austausche. Leider ist ja nicht genau bekannt, welche Spieler, welche Namen, aber es ist wohl auch gefallen, du bist eben nicht Popovic und wir sind nicht die Spurs. Und solche Geschichten, also und von Tony Parker so eine Art Kommentar, ja, also bei Popovic darf man nie vergessen, da ist halt eine Menge Vertrauen dabei und das musst du sie halt erst erarbeiten. Also schon auch eben viel Kritik an Boylan. Was ich sehr interessant finde, du musst ihn mal googeln.
Ich hab's, erzähl mal, ich hab's schon gesehen.
Ja, Jim Boylan, das erste Bild, das erscheint, er schaut sehr grimmig, er schaut so, als wenn er gerade sagt, ich lasse dich nach dem Liniensprint laufen. Und das Bild passt recht gut zur aktuellen Situation. Und mal sehen, wie das alles noch wird. Vielleicht wird es alles noch wesentlich entspannter.
Ja, ich hatte gesehen Best of Jim Boylan, wo so verschiedene Ausschnitte aus Interviews, die er nach Spielen gegeben hat, wo er immer so total sauer ist, nach Niederlagen gezeigt wurde.
Ah, okay. Ja.
Und das war auch ganz unterhaltsam. Da hat er unter anderem gesagt, ja, das war jetzt hier bei dem Spiel so, es wurde uns vorher gesagt, wir sollen es nicht so und so machen und wir haben es so gemacht. Das war so ähnlich, als wenn dein großer Bruder dir sagt, überleg dir das mit dem Heiraten nochmal und dann machst du es doch und dann denkst du hinterher, oh scheiße, mein Bruder hatte doch recht. Warum habe ich das bloß getan? Ach, einfach, schon so ein bisschen Popovic-mäßig, noch ein bisschen unfreundlicher und ohne Humor vielleicht. Und ich hatte mit Jim Boylan tatsächlich auch schon mal so eine persönliche Begegnung. Ich habe für Alba Berlin gearbeitet und er war mit den Spurs in Berlin und wir konnten zum Training gehen. Da wurden die Trainer, also aus ganz Berlin und auch teilweise aus Deutschland, waren vielleicht so 300 Trainer da oder so. Und wir waren dann in der Halle und haben bei so einer Coaching-Klinik zugeguckt und Da hatte er auf mich eigentlich einen ganz positiven Eindruck gemacht. Fand ich ganz gut, was er gemacht hat. War so eine Einheit zur Defense und das ist ja auch sein Steckenpferd. War alles ganz cool. Und dann habe ich mir hinterher so ein paar Videos noch angeguckt bei YouTube, weil ich einfach mehr von ihm sehen wollte. Und dann habe ich ein Video gesehen, wo er in Spanien so eine Klinik macht, auch über Defense. Und dann hat er so ein paar Helfer, so vier, fünf so junge Typen, vielleicht 20 oder Mitte 20. Und die haben alle halt Vollbärte, so Spanier. Und dann sagt er vor versammelter Mannschaft, als seine Helfer reinkommen, die das ehrenamtlich für ihn da machen und ihm helfen, so das Team, das quasi seine Übungen umsetzt, was ist mit euch los, wie seht ihr denn aus, ihr müsst euch alle mal rasieren, und da habe ich so gedacht, ja, er ist einfach so ein autoritärer Typ, der erwachsene Menschen, die jünger sind als er, behandelt wie, was weiß ich, wie Kinder oder wie, ja, also die Hierarchien sind da, glaube ich, schon sehr, sehr krass bei ihm und er nimmt sich, glaube ich, ganz schön viel raus. Und also als ich jetzt gehört habe, wie er da eingestiegen ist bei den Bulls, da habe ich so gedacht, ja, ich kann es mir richtig gut vorstellen. Er ist, glaube ich, einfach ein ganz schöner Arsch. So ein bisschen der Bob Knight der NBA vielleicht. Kommt wahrscheinlich... Ja. Also entweder es läuft jetzt ein bisschen besser und er fährt es ein bisschen zurück oder nächste Woche kommt die Meldung, dass er einem von den jüngeren Spielern eine Ohrfeige gegeben hat.
Ja, wo du es jetzt sagst, ich muss daran denken, Jordan war ja auch so ein bisschen in den Medien, weil er so eine kleine Schelle verteilt hat.
Ja, ich habe es gesehen, Malik Monk.
Ja, ich habe jetzt die Überschriften gelesen, dachte, oh, was ist da los? Und dann habe ich die Situation gesehen, dachte mir so, ja, okay, sah jetzt doch eher
nicht so wild aus. Ja, das war schon eher so ein freundschaftlicher Klaps.
Ne? Naja, also da wird dann schon manchmal ein bisschen mehr draus gemacht, als es dann letztendlich ist.
Headlines und Klicks.
Ja, so ist es. Mal gucken, gibt es noch was zu sagen? Nö, also von meiner Seite aus ist, glaube ich, alles besprochen, was so richtig wichtig war in der letzten Woche. Und natürlich geht das Karussell wieder in der Western Conference weiter. Mal sehen, wer das T-Shirt gewinnt oder die Tasse, was auch immer es sein wird. Aber das Wettraten, das schließen wir jetzt. Also wenn der Western Conference jetzt noch mitwetten will, der kann das ehrenvoll tun, aber wird keine Kaffeetasse oder kein T-Shirt mehr gewinnen. Und ich würde sagen, wir schließen es, Arne, oder? Für diese Woche?
Ja, machen wir. Ja.
Super, dann danke ich dir fürs Gespräch, wieder mal für tiefe Insight in die NBA-Teams, die Eastern Conference und der Western Conference. Mach's gut, bis nächste Woche, ja?
Ja, bis nächste Woche, Nils. Mach's gut, Leute, bleibt dran und empfehlt uns weiter, wenn ihr den Podcast hört und ihn gerne mögt. Erzählt's euren Freunden, erzählt's eurer Oma oder wem auch immer, der NBA interessiert ist oder es noch werden könnte. Und schöne Grüße an Irman, der ein Kumpel von mir ist und nach langer Zeit der NBA-Abstinenz wieder voll eingestiegen ist. Irman, lass uns ein Spiel zusammen gucken. Bis bald. Ciao, Leute.